der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem Themenspecial. Es geht um Marktforschung. Herzlich willkommen, Jonathan von Apinio.
Moin, Erik. Vielen Dank.
So, Marktforschung, ein großes Feld und ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, indem ich einfach mit vertrauten Kollegen und Kolleginnen gesprochen habe. Und Marktforschung ist ja durchaus, ich will mal sagen, nicht ganz unumstritten in diesen Tagen, aber dazu werden wir gleich kommen. Vorher aber bitte, Jonathan, stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte.
Sehr gern. Ich bin der CEO von Apinio und mit Apinio ermöglichen wir Unternehmen, innerhalb weniger Minuten Tausende von Antworten von ihrer Zielgruppe zu erhalten, also wirklich Marktforschung in Echtzeit und so Entscheidungen und Ideen und Produkte und Services eben in Realtime zu testen und zu validieren. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin ursprünglich gar kein Marktforscher, sondern ähnlich wie du komme ich eher aus dem Marketing. Und habe damals eben beim großen FMCGler gearbeitet, im Marketing sitzend, haben wir da die ganze Zeit Entscheidungen für ein Produkt getroffen, für das ich gar nicht Zielgruppe war. Und das war einmal ein runder Tisch, ich im Marketing, vier Frauen und ich. Und wir haben eigentlich nichts wirklich validiert und getestet, weil wir wussten, wenn wir zur Marktforschung gehen, dann dauert das Monate, ist unfassbar teuer, ja, weil so ein Institut hebt erst den Stift, wenn man den 30, 40, 50k auf den Tisch legt. Und die Datenqualität war auch immer wirklich sehr schlecht. Ja, ich habe mich auch mal gefragt, okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an Marktforschung teilnehmen? Ist dieses Verhaltensmuster überhaupt repräsentativ? Und gibt es nicht immer so ein Panel-Bias, weil die Leute ja auch was dafür bekommen, dass sie an Marktforschung teilnehmen? So, also es gab einmal das Thema Datenqualität, einmal das Thema Schnelligkeit. Ja, also es hat Wochen oder Monate gedauert und wir mussten die Entscheidung in der Regel innerhalb von 48 Stunden treffen. Und eben der Kostenfaktor war auch ein Punkt. Und dann habe ich überlegt, okay, eigentlich sind ja Menschen so konditioniert, dass sie zu allem und jedem gerne ihre Meinung teilen. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man es hören will oder nicht. So ist der Mensch, siehe soziale Netzwerke. Und dieses Mitteilungsbedürfnis ist paradoxerweise eben nicht da, wenn es um Marktforschung geht. Dabei ist es nichts anderes, als eine Meinung zu teilen. Und naja, und dann habe ich gesagt, okay, Marktforschung muss man eigentlich grundsätzlich neu denken. Und habe dann auch damals noch bei meinem alten Arbeitgeber arbeitend dieses Konzept für Apinio entwickelt, habe es auch brav vorgestellt. Die haben gesagt, nee, Marktforschung läuft so wie immer. Und ich meine, ich war 23, Schuster, bleib bei deinen Leisten und nerv uns nicht, so ungefähr. Da habe ich gesagt, okay, ich bin so überzeugt von der Idee, dann mache ich es einfach selbst. Und was wir im Prinzip gemacht haben, ist, dass wir zwei Produkte gebaut haben, wo wir einmal die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung automatisiert haben. Ich kann gleich nochmal erzählen, vielleicht wie es in der alten Welt funktioniert.
Auf jeden Fall.
So dass quasi jeder Entscheider, ne, sei es jetzt Brandmanager oder Produktmanager, immer einen direkten Draht zur Zielgruppe hat. Ja, es gibt eine kostenlose Plattform, da kann ich den Zielgruppe eingeben. Jetzt sehe ich hier gerade ein Labello auf dem Tisch. Labello-Konsumenten zwischen 20 und 40, die auch gerne Gerolsteiner Wasser trinken. Dann kann ich die Umfrage erstellen, drücke auf den Knopf, dann bekommt die Audience, ja, die Zielgruppe, eine Push-Notification auf ihr Smartphone. Die antworten direkt und ich kann die Ergebnisse in Realtime tracken und analysieren. Und damit haben wir jetzt die schnellste Marktforschung gebaut, die es weltweit gibt. Also schaffen es innerhalb von 5-6 Minuten über 1000 beantwortete Umfragen von 1000 Teilnehmern, wenn wir aus allen Rohren schießen. Und haben jetzt knapp 600 Kunden und versuchen wirklich eben Unternehmen dabei zu helfen, wirklich Consumer Centricity und Agilität in die Praxis umzusetzen und eben Marktforschung neu zu definieren, weg von diesem schwerfälligen, super langsamen, komplexen hin zu diesem Marktforschung als täglicher Entscheidungshelfer und täglicher Sparringpartner oder die Zielgruppe als täglicher Sparringpartner.
Ich habe euch so wahrgenommen als ja nicht nur die New Kids on the Block, sondern vielleicht als ein Teil einer Antwort, wie Marktforschung in Zukunft überhaupt noch, wenn überhaupt, überhaupt gemacht werden könnte. Du hast schon damals, seit wir uns kennen, ich glaube, da war der ganz früh, vor mehreren Jahren, dieses Thema der Geschwindigkeit, dieser nahezu Realtime-Verfahren ganz stark in den Vordergrund gestellt. ich habe aber auch in den Vorgesprächen so gemerkt, dass ihr Marktforschung ganz anders betrachtet, also vom Need, aber auch von eurer Kundenansprache, also mit wem arbeitet, wer sind eigentlich eure direkten Auftraggeber und wer nicht. Dazu möchte ich gerne nochmal tiefer einsteigen, weil ich auch gerne nochmal verstehen möchte, wie sieht denn die Welt der Marktforschung heute aus? Weil es ist toll, sich über die Zukunft der Marktforschung zu unterhalten. Ich glaube, du bist auch genau der richtige Gesprächspartner. Aber ich glaube, man muss auch verstehen, wie in welchem Zustand sich die Marktforschung heute befindet und welche Herausforderungen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, sich traditionellen Playern und auch traditionelle Auftraggeber, in welchen Herausforderungen die sich gerade befinden.
Ja.
Nur kurz so zu deinem Unternehmen. Du bist ja ein sehr bescheidener Typ. Man kann jetzt lesen, du gehörst zu den Wurst von Forbes Europe, zu den Top 30 unter 30 gewählt. Irgendwie mobile Persönlichkeit der Jahre 18, 19 und vermutlich auch 20. Du bist also in deiner Branche so ein, nicht nur du, sondern auch dein Unternehmen natürlich, ein Rising Star. Sitzt hier in Hamburg, kannst du ein bisschen sagen, ich habe verstanden, wie viele Kunden, wie viele Mitarbeiter, so wie ist so euer Footprint heute?
Genau, wir sind immer noch ein vergleichsweise kleiner Laden, also wir haben knapp 30 Mitarbeiter, laufen aber extrem effizient und machen im Prinzip das, was ein Institut mit 2000 Mitarbeitern macht. Aber dadurch, dass wir wirklich jeden Prozess automatisiert haben und uns auch zum Ziel gesetzt haben, dass wir alles, was manuell mehr als 5 Minuten dauert, automatisieren müssen. Also das ist so ein bisschen dieses Credo, was wir fahren, haben wir eben eine enorme Effizienz. Ja? Also wir haben im letzten Monat hatten wir knapp 100 Marktforschungsprojekte. Und das haben wir mit einem Consulting-Team von 6, 7 Leuten gemacht.
Krass.
Ja. Also es ist gigantisch, wie schnell das funktioniert, weil dadurch, dass wir so schnell sind und vieles eben über die Plattform auch läuft, wir haben natürlich die Consultants, die beratend zur Seite stehen, haben wir die Möglichkeit eben in einer ganz anderen Frequenz Projekte auch durchzuführen. Und das ist ja auch das, was wir, wo wir die Zukunft der Marktforschung sehen. Also es gibt ja diese beiden, wenn ich das mal eben kurz erwähnen soll, es gibt ja einmal diese beiden Herangehensweisen, einmal dieses eher bewährte Prinzip, dieses Wasserfallprinzip, ja, ich habe eine Vision, habe dann irgendwie ein Konzept, gerne in die Umsetzung und dann launche ich das Ganze und dann fange ich quasi an, so ein bisschen zu testen und zu optimieren und zu gucken, okay, funktioniert das überhaupt am Markt, aber dann ist es natürlich viel zu spät. Und was wir sagen ist, dass wir dadurch, dass wir wirklich die Ersten sind, die einen Faktor, und das war ja immer der limitierende Faktor bis dahin in der Marktforschung, jeder kennt es nervt, ist immer Kosten und Zeit. Ja, also Marktforschung ist immer teuer und extrem langsam. Dadurch, dass wir Kosten und Zeit wirklich eliminiert haben aus der Marktforschung, haben wir quasi auch die Hemmschwelle gesenkt, Marktforschung zu machen. Und wir sagen, okay, jetzt kannst du, wenn du erst die Idee hast, ja, dann machst du erstmal eine Marktforschung und guckst, okay, was sind so die Pain Points im Markt, welche Bedürfnisse gibt es, wer ist meine Zielgruppe, was machen die Wettbewerber, ja, also erstmal so eine Marktanalyse. Dann gehe ich irgendwann, wenn es konkreter wird, in den Prototyping-Prozess und ich habe halt die ganze Zeit diese Zielgruppe als Sparing-Partner an der Seite, weil ich weiß, ich kann jede Idee, jeden Entscheidungsprozess, jeden Prototypen innerhalb von ein paar Minuten testen und validieren. Und dann wird es natürlich irgendwann, dann kommen wir irgendwann ins Marketing, ja, dann hat man irgendwann ein Produkt, hat irgendwie auch einen optimalen Preispunkt gefunden, man weiß, da ist eine Zahlungsbereitschaft da und da muss man natürlich aber auch Pre-Launch gucken, okay, was sind überhaupt die Creatives, die funktionieren, ja, welches Testimonial nutze ich, ja, welcher Claim wird verstanden, was suggerieren die Leute mit dem Spot, ja? Wirkt er sympathisch oder wirkt er eher verstaubt, ja? Also passt das, was quasi ich durch meine Kampagne dann ausdrücken will, passt das eigentlich zu meiner Marke? Ja? Also es sind alles so Fragen, die alle pre-launch abgetestet werden müssen. Und dann launch ich das Produkt und dann kann ich natürlich diese Erfolgsmessung machen, wo man dann auch natürlich stark performancebasiert dann auch schauen kann, aber eben auch nur performance-basiert in dem Sinne, weil Marketingkampagnen haben ja häufig auch ein anderes Ziel. Ja? Also man will Vertrauen schaffen, man will irgendwie aufklären. Und das sind alles Dinge, die kannst du nicht performance-basiert messen oder nur sehr schwer.
Weil sie mindestens einen Zeitversatz haben oder auch nicht zwangsläufig irgendeine Art von Engagement irgendwie voraussetzen.
Genau. Genau. Und eigentlich ist es so ein konstanter Kreislauf. Ja, also erstmal Markt verstehen, Produktentwicklung, dann die ganzen begleitenden Maßnahmen testen, dann launche ich das Produkt und da muss ich natürlich gucken, okay, stimmt irgendwie das Image mit meiner ursprünglich ursprünglich ausgedachten Positionierung überein, muss ich da wieder vielleicht justieren, auch meine Zielgruppenansprache, mein Marketing. Und dann fängt man eigentlich wieder von vorne an, dass man sagt, okay, jetzt muss ich wieder den Markt verstehen. Ja? Das ist ein konstanter Kreislauf. Und die Zielgruppe ist dann immer quasi im Zentrum und ich teste und validiere alles, um am Ende des Tages sagen zu können, ich treffe eigentlich gar keine Entscheidung mehr unter Unsicherheit. Ja? Und das ist das eben, was in der alten Welt überhaupt nicht mehr funktioniert hat, weil die traditionelle Marktforschung das nicht leisten kann.
Okay, also ich habe verstanden, ihr seid dann deutlich schneller, ihr setzt die Hürden deutlich runter, sodass ich auch in Zwischenschritten messen kann, also meine Hypothesen validieren kann. Wenn ich früher, wie du sagst, so große prototypische Hürden hatte und deshalb vermutlich wenig oder nur gar nicht getestet habe, das verstehe ich. Ich denke darüber nach, so, das ist ja so eine Art Paradigmenwechsel. Ne? Ich verstehe auch, oder vielleicht verstehe ich das gleich noch besser, wenn du es mir erklärst, wie die traditionelle Marktforschung gewachsen ist. Also wie die großen Marktforschungsunternehmen, die großen Verfahren, die heute immer noch angewendet werden, denke ich mal, oder sehe ich auch hier und da nochmal, das ist ja sehr stark in der analogen Welt geprägt worden, wo man halt so ein TV-Pre-Flight irgendwie nochmal getestet hat. Da hast du ja, gab es noch kein Second Screen über eine komplette Bevölkerungsabdeckung. So. Auf der anderen Seite gibt es doch jetzt vielleicht auch das Dilemma der neuen Marktforschung, dass es so etwas wie Verhaltensdaten von jede Menge Footprint, Fingerprints von Konsumenten und Interessenten gibt, die ich über den Second Screen, über Web Analytics sehr gut messen kann. Ist das nicht das größte Dilemma der Marktforschung, dass im Grunde echte Verhaltens- und Bewegungsdaten in der digitalen Welt gegenüber auskunftsbasierten Daten gegenüberstehen? Also brauche ich dann überhaupt noch Marktforschung?
Genau, das ist ein sehr interessanter Aspekt, nämlich das ganze Thema auskunftsbasiert. Und es hat natürlich, ist deshalb etwas verschrien, weil man, und das auch völlig zu Recht, unterstellen muss bei diesen traditionellen Online-Panels, die Leute haben in ihrem Antwortverhalten einen gewissen Bias, weil sie dafür monetär incentiviert werden.
Die vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht von morgens bis abends über Marktforschung nachdenken. Ne? Wir denken, wir sagen auskunftsbasiert, damit meinen wir Befragungen, Panels, Interviews, wo man sich eine hoffentlich repräsentative Zielgruppe rausgreift und die fragt man zum Beispiel, beabsichtigen Sie in den nächsten 6 Monaten, meine Lieblingsfrage, die habe ich schon als Student fragen dürfen für viel Geld, beabsichtigen Sie in den nächsten 6 Monaten die Anschaffung eines Familienvans? So sind wir damals von der, ich glaube, das hat die IESEC in der TU Berlin irgendwie vermittelt für ein großes, bekanntes Marktforschungsunternehmen. Wir haben uns dann vor den IKEA-Parkplatz hingestellt und haben versucht, diese Zielgruppe zu finden und haben die gefragt, ob sie in den nächsten 6 Monaten beabsichtigen, ein Familienvan zu kaufen. Und da musste man kein diplomierter oder gar promovierter BWLer sein, um rauszufinden, dass die Antwort vermutlich nicht immer ganz mit der Realität übereinstimmt. Genau. Und das andere ist das Verhaltensbasierte, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich mache eine Facebook-Kampagne, ich habe ein Targeting-Kriterium, was ich mir selbst wähle und ich gucke dann, lasse dann zwei, mache dann ein Experiment und gucke dann 2 Zielgruppen, wer hat eine höhere Engagement-Rate auf mein Produkt, was zum Beispiel ein familienorientierter Van sein kann. So, das sind dann verhaltensbasiert. Wenn die eine Gruppe sich um Faktor 2 mehr engagiert als die andere, dann ist das wahrscheinlich ein großer Prädiktor, dass die affiner sind. So, gibt das halbwegs richtig wieder, in diesen 2 sehr, sehr einfachen Beispielen, wie da verhaltensbasiert gegen auskunftsbasiert gegenübersteht?
Genau, die verhaltensbasierte Marktforschung ist quasi ein Teil von diesen ganzheitlichen Ansatz der Marktforschung. Ja, also man kann natürlich gucken, wenn ich irgendwas gelauncht habe, kann ich dann irgendwie noch optimieren, ja, aber ich kann keinen Erfolg kreieren. Mhm. Ja, ich kann, um es nochmal ein bisschen provokanter zu formulieren, ich kann Schadensbegrenzung machen.
Indem ich kann nur das verproben, was eh schon da ist.
Genau, was eh schon da ist. Aber ob das jetzt die richtige Zielgruppenansprache war, ob das jetzt der richtige Spot war, ob mein Messaging verstanden wurde oder nicht, oder ob das Testimonial zu meiner Marke passt. All diese Fragen, ja, kann ich oder muss ich vorher verproben. Und um am Ende des Tages sicher sein zu können, okay, das, was ich quasi mit meiner Kampagne erreichen will, das erreiche ich auch im Markt oder bei den Kunden und den Konsumenten. Und deshalb, dieses Performance-basierte ist schon, wenn man auch nur nach Performance guckt und sagt, okay, also am Ende des Tages versuche ich das irgendwie so zu attribuieren, dass ich sage, okay, mit der Kampagne über den Kanal habe ich das erreicht, was ich am Ende des Tages erreichen wollte, nämlich Kunden zu akquirieren, dann funktioniert es natürlich schon. Aber man weiß nie, okay, wie viel Potenzial habe ich da eigentlich auf der Strecke auf der Strecke liegen lassen, weil ich gewisse Dinge vorher nicht getestet habe. Also ein Beispiel zum Beispiel, wir arbeiten mit vielen Brands zusammen und eine große Brand, die haben dann bei uns ein Packaging getestet. Ja, es war 2 Tage, bevor es in die Produktion gehen sollte. Mhm. Und die haben gesagt, okay, eigentlich ist es das, aber komm, wir machen nochmal so eine Marktforschung und validieren es nochmal. Und da kam heraus, das ist ein ganz anderes Packaging, ja, was von diesem Marketing-Team, die auch gar nicht Zielgruppe des Produktes waren, gar nicht mehr in Erwägung gezogen wurde, dass das auf jeden Fall das war, was bei weitem am besten in der Zielgruppe performt hat. Mhm. Wenn man sich dann vorstellt, wie viele Kosten, ja, und wie viel Umsatzpotenzial damit wahrscheinlich liegen gelassen worden wäre, ja, hätten die das nicht nochmal für ein paar tausend Euro verprobt und geguckt, okay, also welches Packaging führt dazu, dass der Purchase Intent wirklich am größten ist in meiner Zielgruppe. Das wäre gigantisch gewesen. Und da kannst du auch nicht performancebasiert gucken, okay, klar, was funktioniert besser, weil du hast einfach schon eine schlechtes Packaging vorher in den Markt gedrückt. Also das heißt, da ist das Kind schon vorher in den Brunnen gefallen.
Weil die erste Hypothese einfach schon zu limitierend war.
Genau.
Okay, das verstehe ich. Jetzt, du sagtest vorhin, das fand ich ganz, ganz, ganz prägnant, die alte Welt hat so ein kaskadierendes System. Ne? Mhm. Die haben eine Ursprungsidee und dann, das kannst du besser beschreiben, und dann läuft das runter am Ende, das, was dann sozusagen es dann soweit geschafft hat, das geht dann in die Marktforschung. Ich habe dich vorhin so verstanden, dass ihr Absenken der Hürden, größere Geschwindigkeit, also schnellere Zugänglichkeit zu den Erkenntnissen, dass man euch auch verwenden kann, gerade wenn man den, das ist ja das Prinzip der digitalen Welt, dass man eher so ein MVP-Konzept, Minimal Viable Product-Konzept hat, dass man erstmal versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden, gucken, wo man Marktchancen hat und dann immer größer zu werden. Mhm. Wenn ich die richtig verstehe, kann ich das auch in so einem iterativen Kreislauf, in so einer MVP-Welt deine Marktforschungserkenntnisse gerade auch bei der Hypothesenbildung oder Hypothesenerweiterung damit einfließen lassen.
Genau, und das ist eben auch so, wie wir eigentlich die Zukunft der Marktforschung sehen. Ja, also traditionell, das war ja auch nochmal eine Frage von dir, ist es ja so, wenn ich im Marketing sitzend oder im Produktmanagement sitzend irgendwelche Entscheidungen treffe, muss ich immer zur Marktforschung rennen. Ja, es gibt solche und solche Marktforscher, aber jetzt mal vom Worst Case ausgehend. Und die sind eigentlich immer so der Gatekeeper, wenn es um Consumer Feedback geht, um Marktforschungsdaten geht. Ja? Alle wollen irgendwie datenbasierter, kundenzentrierter arbeiten, aber so wie Marktforschung in vielen Unternehmen auch noch funktioniert, ist das gar nicht möglich, weil, wie gesagt, da gibt es immer diesen Gatekeeper, Marktforschungsabteilung.
Genau, also den internen Marktforscher.
Genau, genau. Und da gibt es, wie gesagt, also gibt es solche und solche, es gibt auch sehr moderne, ja, die, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, aber es gibt auch Leute oder Abteilungen, die eben noch nicht so neu denken und für die Schnelligkeit und dieses iterative Testen eben noch nicht so bei denen es noch nicht so angekommen ist.
Das ist kulturell und organisatorisch auch so verankert, ne? Also wenn
genau, die brauchen ja auch irgendwie eine Daseinsberechtigung, ja. So, und das heißt also, ich im Marketing sitzend renne dann zur Marktforschung und die Marktforscher gehen dann zu den Instituten, ja, das sind die großen GfKs und Ipsos dieser Welt, die sind eigentlich aber nichts anderes als ein besserer Projektmanager, ja. Weil die gehen dann auch wiederum zu den Online-Panels, das sind wiederum andere, die dann versuchen, meine Zielgruppe.
Ach, das sind gar nicht deren eigenen?
Nee, genau. Also manche Institute haben ein eigenes Panel, aber die meisten greifen dann auf andere Panels zurück. Und das ist wiederum so transparent. Andere Dienstleister, ja.
Ja. Ist das für den Kunden transparent?
Ich glaube, am Ende des Tages allen ist es dann relativ egal, woher die Daten kommen, ob es jetzt von dem eigenen Online-Panel kommt oder ob das jetzt ein Panel von dem Institut ist. Hinterfragen auch recht wenig Leute, weil häufig ist ja Marktforschung auch in Unternehmen eher so eine Cover-My-Ass-Funktion. Mhm. Ja.
Im Vorgespräch hat das einer meiner Kollegen gesagt, das ist ungefähr so gut wie der Stempel des Wirtschaftsprüfers. Damit kriegst du auch kein besseres Ergebnis hin, aber damit hast du auf jeden Fall gezeigt, dass du alles richtig gemacht hast.
Genau, genau. Und da zählen natürlich.
Gibt's das? Also stimmt das? Also,
ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch noch so der einzige Punkt, oder die einzige Daseinsberechtigung, die vielleicht die großen Institute noch haben, ist der Name. Ja, aber
die können ja auch schon, also sie haben den Namen, aber sie, sagen wir mal so, sie erwecken auch den Eindruck, und ich kann das jetzt weder verifizieren noch irgendwie verwerfen, sie erwecken den Eindruck, dass sie erstens eine globale Coverage haben und uneingreifbar in der Methodenkompetenz und in der Objektivität ihrer Ergebnisse. Was sagst du denn? Du pitchst doch vermutlich manchmal auch gegen die.
Genau, und das ist dieser Trugschluss, der noch sehr weit verbreitet ist. Weil man muss sich einfach nur angucken, wie funktionieren eigentlich diese Online-Panels. Mhm. Ja, und das sind ja die Daten, mit denen die Institute arbeiten. Mhm. Und da muss man sich fragen, okay, wer meldet sich bei diesen Online-Panels an? Also wer hackt sich abends von Desktop, sagt so, okay, jetzt mache ich mal so eine super langweilige Survey und beantworte ein paar Fragen für ein paar Euro. Und da werde ich auch die ganze Zeit gescreent, das heißt, ne, mit deinem Van-Beispiel, ja, hast du ein, verdienst du mehr als 8.000 Euro und hast du ein Van, vor der Haustür stehen, sagt jeder natürlich ja, weil er weiß, damit bekomme ich wahrscheinlich eine Umfrage zu meinem Fahrverhalten und dafür bekomme ich Kohle, was wiederum der ursprüngliche Grund war, warum ich mich hier angemeldet habe. Entsprechend gibt es da immer diesen Panel-Bias, ja, oder diesen Antwort-Bias. Und dadurch, dass die Teilnahmebereitschaft von allen runtergeht, weil kein Mensch Bock auf Marktforschung hat, geht natürlich der Incentive auch immer weiter hoch. Das heißt, die Datenqualität wird immer schlechter und immer schlechter. Und man muss sich aber nur selbst fragen, okay, wie viele Leute kennt man, die sowas machen, also sich in so Online-Panels freiwillig anmelden? Und ist das vom Verhaltensmuster überhaupt repräsentativ? Und die ganzen Institute arbeiten mit genau diesen Daten. Ja, und dann gibt es diese berühmte Institutsgewichtung. Ja, es ist eine Blackbox, wo dann einfach so lange hin und her gewichtet wird, bis man sagt, okay, mit dem Ergebnis gehen wir jetzt an die Kunden wieder rum.
Das Argument ist, dass das Institut diese Panel-Bias durch ihre Gewichtung ausgleicht.
Genau, also in Teilen sicherlich, aber es ist immer ist häufig so eine Blackbox. Also man weiß nie genau, wie gewichtet wird, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in diesen Online-Panels eine extrem schlechte Datenqualität in der Regel herrscht, weil die Leute und die Panelisten rein extrinsisch motiviert sind. Ja. Deshalb haben wir ja gesagt, okay, also wir gewichten zum Beispiel nicht und deshalb kann man auch bei uns die Ergebnisse live tracken und analysieren. Also da findet keine nachträgliche Gewichtung statt, sondern vorher quotiert man dann so, zum Beispiel nach dem Zensus, dass man sagt, okay, ich habe hier eine repräsentative Stichprobe, die der Grundgesamtheit entspricht. Und dadurch, dass die Leute bei uns dann eben intrinsisch motiviert sind, ja, also eben extrem wenig, also einen extrem geringen Incentive bekommen und ja aus dem Spaß heraus an diesen Marktforschungsumfragen teilnehmen, haben wir natürlich auch viel ehrlichere Antworten, was wiederum dazu führt, dass wir auch eine bessere Datenqualität liefern können. Und das ist wirklich auch so die Innovation, die wir wahrscheinlich in die Marktforschung gebracht haben.
Okay, du sagtest vorhin, ich will so ein bisschen auf die Auftraggeberseiten gucken und gerne auch nochmal diesen Vergleich alte Welt, jetzige Welt und vielleicht dann, also auf jeden Fall sollten wir dann auch über die Zukunft der Marktforschung sprechen. Du sagtest gerade in so einem Halbsatz, dass die Auftraggeber das manchmal gar nicht so genau wissen wollen. Lass uns nochmal kurz über die Motivation, ich habe über die Hürden haben wir schon kurz gesprochen, also auch interne Marktforschung, wann wird eigentlich überhaupt Marktforschung beauftragt, aber lass uns nochmal über die Motivation sprechen, vielleicht in der alten Welt und durchaus auch in der neuen Welt. Das müssen wir schreiben, was ist eigentlich die alte und was ist die neue Welt, aber wir können auch mal sagen, okay, die jetzigen großen Stakeholder in diesem Markt, ich ehrlich gesagt, ich bin aufgrund meiner Beschäftigung halt mehr in Media-related Marktforschung irgendwie damit konfrontiert, mehr als jetzt zum Beispiel bei der Produktentwicklung, also wo die Innovationshöhe vielleicht noch höher ist als die Optimierung von Budgetallokationen im Online- und Kanaleffizienzen, pipapo. So, ich habe immer so festgestellt, hat auch mein alter Chef damals gesagt, boah, Marktforschungsergebnisse, hat er so zwei Stapel, den einen hat er den braunen Stapel genannt, den anderen den blauen Stapel, hat er gesagt, wir werden immer bekannter, immer schöner, gestützt, ungestützt. Ich habe noch nie einen Rückschlag hier gesehen. Sigmar, in 20 Jahren keinen einzigen Rückschlag, glauben Sie das? Und er hat das natürlich gesagt, okay, das hängt damit mit der Fragestellung, mit dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer irgendwie zusammen. Gibt es diese Welt? Das Beispiel ist also ist irgendwie schon auch bald 12 Jahre her. Aber gibt es diese alte Welt gerade so bei den FMCG-Lern? Ist das immer noch so?
Ja, es ist schon so. Und es ist schon so, weil alle wissen eigentlich auch um die Probleme der Marktforschung. Natürlich, zum einen ist es ganz klar der Kosten- und Schnelligkeitsfaktor, ja, aber auch der Qualitätsfaktor. Und alle wissen es, ja, sowohl der betriebliche Marktforscher als auch das Institut, als auch die Panel-Provider, die wissen es am besten. Aber gut, alle sitzen irgendwie alle sitzen im gleichen Boot, ja. Weil die verdienen ihre Daseinsberechtigung, wenn die Leute sagen, okay, also die ganzen Daten, mit denen wir arbeiten, sind sowieso Käse.
Wir wissen ja, für eine Iteration sind ja negative Pfade ja genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch wertvoller als die Erfolgspfade. Ne? Also um Dinge auszuschließen, Budget runterzunehmen, Kampagnen zu stoppen, weil wir unser Ziel nicht erreicht haben, ist ja etwas, was man in der digital geprägten Iteration, wenn sie richtig gemacht wird, ständig machen. Mhm. So, wir haben ja eher das Problem, dann so die Segmente zu finden, wo wir unsere Ziele erreichen. Aber wir haben nicht das Problem im Digitalen, die Bereiche zu eliminieren, wo wir mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit unsere Invests nicht richtig platzieren können. Ist das fair anzunehmen, dass in der analog geprägten Distributions- und Media-Welt die alte MAFO-Welt sich besser und länger hält als in der Direct-to-Consumer geprägten Welt?
Schon, wobei es auch sehr stark aufs Unternehmen ankommt. Also wie gesagt, wir arbeiten ja auch mit den ganzen großen Brands zusammen, merken da aber, dass wir natürlich, wie schon eingangs gesagt, auch viel mit Marktforschern zusammenarbeiten, aber eigentlich sind wir eher eine Lösung, die den Brandmanagern und Produktmanagern einen direkten Draht zu ihrer Zielgruppe ermöglicht. Ja? Mhm. Das heißt, da ist unsere Zielgruppe gar nicht unbedingt der Marktforscher, sondern wir überspringen den und sagen, okay, wir gehen jetzt direkt zu euch, wir geben euch eine Plattform, wo ihr quasi selbst zum Marktforscher werdet und selbst professionelle Marktforschung durchführen könnt. Mhm. Und da haben wir natürlich Consultants, die dabei auch unterstützen. Es ist auch nicht ganz trivial, aber es ist auch nicht so schwer, wie die Institute es uns versuchen, uns versuchen zu erzählen. Und aber das kommt dann immer sehr, sehr stark darauf an, wie sind die Unternehmen auch aufgestellt, ja, weil es ist dann auch häufig ein politisches Thema. Legt man jetzt die Marktforschung auch in die Hände der jeweiligen Entscheider, ja, oder bleibt es in der Marktforschung, die ja quasi so genommen auch in gewisser Weise ein interner Dienstleister sind für die anderen Entscheider, ne? Sei es Produktmanager oder Produktentwickler oder Brandmanager. Aber das ist eigentlich schon so, wie wir auch mit den Marken immer weiter zusammenarbeiten, was auch unser Ziel ist. Ja? Also wir wollen wirklich eigentlich alle enablen, Marktforschung zu machen und das auch viel in viel höherer Frequenz, weil wir sagen, okay, wir haben Kosten und Zeit eliminiert. Das waren bis daher so die limitierenden Faktoren, warum ich keine Marktforschung gemacht habe, warum ich Entscheidungen einfach am runden Tisch getroffen habe oder nach Gut-Feeling. Die gibt es nicht mehr. Mhm. Und das heißt, wir öffnen jetzt quasi die ganzen Use Cases, wie Marktforschung eigentlich angewendet werden kann. Mhm. Und vielleicht ist auch der Begriff Marktforschung gar nicht mehr richtig, weil er ist so negativ konnotiert. Vielleicht muss man wirklich eher in die Richtung gehen, Opinio, so wie Marktforschung machen, das ist, wie gesagt, dieses New-Gen-Marktforschung und eher so eine Art Entscheidungshelfer für jeden Unternehmen. Jeder im Unternehmen hat innerhalb von Minuten direktes Feedback, repräsentatives Feedback von jeder beliebigen Zielgruppe. Mhm. Das ist eigentlich fast schon so ein New-Work-Thema. Es verändert das Arbeitsverhalten. Ich kann jetzt in jeder Diskussion, in jedem Meeting immer und überall innerhalb von Minuten meine Zielgruppen befragen. Mhm. Ja? Und das ist halt eine ganz andere Art, wie es halt vorher war, wo ich wusste, okay, wenn ich einmal Marktforschung mache, dann höre ich erstmal einen Monat nichts. Mhm. Und bis dahin habe ich die Entscheidung schon viermal getroffen und habe dann irgendwann so einen Report auf dem Tisch liegen, den sowieso keiner liest.
Ja.
So, also gerade jetzt auch in Corona-Zeiten merkt man ja, ne, wie schnell sich die Marktgegebenheiten ändern, wie schnell sich die Trends verändern, auch die Bedürfnisse der Konsumenten. Und du brauchst einfach die Daten extrem schnell und das ist ja auch das, was die Unternehmen fordern. Ja, also das ganze Thema Consumer Centricity, Agilität, Schnelligkeit, datenbasierte Entscheidungsprozesse, das ist ja das, was sich alle Unternehmen irgendwie auf die Fahnen schreiben. Keiner weiß so richtig, wie er es umsetzen soll. Ja. Und Opinio ist da, glaube ich, so eine Lösung für.
Ich finde die Parallelen ganz interessant. Also in meinem Kopf habe ich jetzt ganz oft so die Parallele gesehen, zum Beispiel zu der Testing-Kultur. Also wie zum Beispiel Unternehmen Experimente machen, um einfach Varianten zu testen. Und gerade dieses, du sagtest gerade so diese Gut-Feeling-Entscheidung. Es gibt ja auch noch dieses Opinion of the Highest Income-Problem, dass also die hierarchisch wichtigsten Personen im Raum halt eine Entscheidung deutlich wahrscheinlicher durchsetzen können als vielleicht eine andere, durchaus auch datenfundierte Entscheidung. Und bei den Testing, bei den Durchführen von Experimenten ist das nicht nur die organisatorische, sagen wir mal, der Wille und die Möglichkeit, das zu testen, sondern auch der kulturelle Wille, ob Tests auch wirklich gemacht werden können. Weil bei Tests sieht man ja in der Regel, also A, man sieht ganz oft gar kein Ergebnis. Das ist, je nachdem, wie viel Investitionen man dann reingesteckt hat, für manche erstmal befremdlich, aber man sieht natürlich auch Ergebnisse, die nicht zum Ziel führen. Das ist ja ganz, ganz normal. Dennoch ist das, finde ich, sehr interessant, wie unterschiedlich Unternehmen mit dieser, mit diesen Möglichkeiten, die man jetzt heute hat, umgehen. So, die einen wollen weiterhin, die wollen nur testen, wenn sie damit dann irgendwie eine Berichtspflicht erfüllen können. Und manche wollen das wirklich als wie so ein Grundlagenwerkzeug halt ständig einsetzen, um dauernd dieses Produkt-, Zielgruppen-, Media-Mix-Thema irgendwie zu verbessern. Gibt es da Parallelen zu eurer Welt? Also ist das auch ein kulturelles Thema? Du hast ja auch gerade so gesagt, das ist eure Lösung ist eher ein Werkzeug, also habe ich es zumindest verstanden, um die, weil ihr auch direkt an die Marketeers rangeht, ist eher ein Werkzeug als ein Präsentationsinstrument.
Genau, und am Ende des Tages ist es dann denen überlassen, was sie mit diesem Werkzeug machen. Ja, wir geben das in die Hand. Und natürlich ist es dann immer noch im Ermessen des jeweiligen Brandmanagers zu sagen, okay, also der Markt sagt zwar das, die Konsumenten sagen das, aber ich sage trotzdem, der Weg ist der bessere, aber hat trotzdem eine Datengrundlage. Mhm. Wie er mit der arbeitet, ist am Ende des Tages ihm überlassen. Man merkt ja auch einfach, wie entscheidend für den Erfolg am Ende des Tages Consumer-Daten sind. Also mal eine ganz interessante Zahl. Jedes Jahr werden irgendwie 30.000 Produkte gelauncht und nur 5% überleben quasi die ersten 12 Monate. Mhm. Ja? Und warum ist das so? Weil die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Ja, es fängt ganz früh an, dass man irgendwie ein Produkt kreiert, was niemand braucht. Das ist dann irgendwie eine schlechte Zielgruppenansprache, schlechte Pricing-Strategie, whatever. Mhm. Aber es ist ja schon krass zu sehen, dass wirklich nur 5% der Product-Launches wirklich überleben. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kosten werden eigentlich verursacht im Zuge eines Produktentwicklungsprozesses. Ja, ich habe mal gelesen, es sind so 20, 30 Millionen im Schnitt, ja, Produktion, R&D etc. Wie viel Geld da verbrannt wird, das sind ja jedes Jahr hunderte Milliarden. Mhm. Und dass man das eigentlich alles vermeiden kann, wenn man jede Entscheidung, jeden Entwicklungsprozess wirklich begleitet mit dem Konsumenten, um dann am Ende des Tages kurz vor Launch sagen zu können, okay, ich habe alles getestet, ich habe alles validiert, ich habe jede Hypothese gecheckt. Ich kann jetzt zu, nicht 100%, aber zu einer sehr wahrscheinlichen Aussage kommen und sagen, okay, dieses Produkt funktioniert. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieses Mindset, was wir jetzt auch so in die Unternehmen tragen wollen, dass sie sagen, okay, es ist fahrlässig, nicht alles zu testen. Weil am Ende des Tages ein Produkt, was am Markt nicht funktioniert, ist deutlich teurer, es werden Millionen verbrannt und eine Marktforschung kostet ein paar tausend Euro.
Ja, ist das eine realistische Erwartungshaltung, sozusagen, okay, du kannst die Sicherheit maximieren oder kannst du nicht einfach nur die Unsicherheit minimieren? Also es wird doch trotzdem Produktflops geben.
Wird es natürlich immer geben, es gibt immer so ein paar Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, also Corona-Krise ist sicherlich so ein gutes Beispiel, aber du kannst alles andere, also was für ein Produkt nehme ich, welche Zielgruppe spreche ich an, wo ist eigentlich ein Markt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, gibt es hier irgendwelche Painpoints, wie hoch ist die Kaufbereitschaft, wo ist der optimale Preispunkt und dann auch die ganzen Creatives, ja, also vieles hängt dann auch am Marketing, mit dem Marketing zusammen, wenn ich erstmal ein Produkt habe, wie vermarkte ich das? Creatives, Claims, Audio-Spot-Tests, ja, das musst du alles vorher testen und dann kannst du irgendwann sagen, okay, das erreicht genau das, was ich will, ich weiß, das ist ein Markt, ich weiß, da ist eine Zahlungsbereitschaft bei meiner Zielgruppe, ich weiß, die begleitenden Marketingkampagnen erreichen genau das, was ich will, hier, go for it. Ja. Und ich habe zum Beispiel erlebt und ich habe ja damals in der alten Welt gearbeitet, dass wir diese Möglichkeit gar nicht hatten. Wir haben gar keine Marktforschung gemacht und wir saßen wirklich am runden Tisch und haben gesagt, ja, also machen wir jetzt mal plakativ gesagt, so machen wir die Packung grün oder blau, nutzen wir den Claim oder den Claim. Vielleicht sind wir nochmal an den Tisch gegangen und haben gesagt, okay, findest du jetzt den Claim besser oder den Claim? Wir haben aber nichts wirklich validiert. Ja? Also nichts war wirklich, wir hatten keine wirkliche Entscheidungsgrundlage, die auf belastbaren Daten fundiert.
Das finde ich super spannend. Also diese, klar, also die Auftraggeber sind ja vermutlich dann auch oft aus der CPG, also aus der Consumer-Produktwelt oder FMCG-Welt, also die erstmal ein haptisches Produkt haben, was irgendwo im Regal stehen kann. Sind das die größten Auftraggeber? Also sagen wir ungefähr jetzt nicht nur für euch, sondern mal allgemein im Markt. Wer sind denn die großen Auftraggeber in dem Markt für Marktforschung?
Ja, das sind so die großen Brands. Ja, also wir arbeiten aber jetzt nicht nur für FMCG, es sind natürlich die größten, aber es ist auch Retail, Automotive, Banken, Versicherungen, also alle, die großen Beratungen und auch die Agenturen, das sind quasi alle, die in irgendeiner Form einen B2C-Approach haben ja, oder ein B2C-Produkt haben. Für die arbeiten wir. Dann ist es aber sehr unterschiedlich, wie die uns auch einsetzen. Ja, also zum Beispiel, was Unternehmensberatungen manchmal machen, die gehen dann wirklich mit Opinion zu ihrem Kunden und zeigen denen, wie ein agiler Produktentwicklungsprozess funktioniert. So, dann fangen die morgens an, machen erstmal so eine Marktanalyse. Innerhalb von 20 Minuten haben sie die Daten auf dem Tisch. Dann entwickeln sie erste Konzepte, testen sie die Konzepte, dann machen sie so ein schnelles Prototyping. Und am Ende des Tages sind sie so einen Produktentwicklungsprozess durchgegangen, der normalerweise 4 Wochen dauert. Haben alles validiert und getestet innerhalb von 8 Stunden. Ja? Oder andere machen dann eben testen viel Creative, das ist auch erstmal so der naheliegendste Case, was jeder machen sollte. Jeder, der irgendwie mit irgendeiner Kampagne rausgeht, sollte es
vortesten. Es gibt keinen Grund, das nicht zu testen. Ne?
Genau, also, es kostet wenig und die Downside ist gigantisch, wenn halt irgendwas floppt.
Ja, genau. Sind die Berater ein guter Multiplikator für euch? Also gerade weil sie dieses agile, schnelle Prototyping, diese ganze Eric Ries Iterationsschleifen halt auch in die Unternehmen reintragen, ist das ein guter Multiplikator?
Ein sehr, sehr starker, weil genau zum einen, weil sie unsere Lösungen zu ihren Kunden bringen und die sind natürlich nochmal viel stärker in der Organisation auch drin als Unternehmensberater.
Und die kommen auch nicht aus der Mediawelt, ne?
Kommen auch nicht aus der Mediawelt und die haben natürlich auch eine krasse Credibility. Ja, also wenn jetzt
und kein Konflikt.
Und ja, also sie, genau, also die untermauern ihre eigene Dienstleistung mit einem Tool wie dem unseren, also mit Opinio. Und das ist natürlich schon so eine Art Ritterschlag, ja? Dass die sagen, okay, wir zeigen euch, was bedeutet eigentlich digitale Transformation, wie könnt ihr Marktforschung, wie könnt ihr datenbasiert arbeiten, wie könnt ihr euch wirklich agil aufstellen. Also McKinsey hat mal 4 Säulen für Agilität benannt. Ja, das war einmal Consumer Centricity, Schnelligkeit, datenbasierte Entscheidungsprozesse und Empowerment of Employees. Ja, und auch gerade das, dieser letzte Faktor, ist ja auch ganz entscheidend bei uns, dass wir wirklich versuchen, jeden zum Marktforscher zu machen. Ja. Und dass dann Opinio als Lösung, die quasi Agilität in die Unternehmen bringt, von Unternehmensberatung auch genutzt wird, ist natürlich für uns schon enorm wichtig.
Okay, so dann also FMCGler, Unternehmensberatung, Automotive hast du schon genannt. Die Anwendungsfälle, kannst du da so eine Gewichtung machen? Also oft kriegt man so allgemeine Absicherung, Bekanntheit, ne? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mein Ausschnitt ist, aber aus irgendwelchen Gründen wird ständig immer noch nach Bekanntheit gefragt, wo ich denke, boah, man kann ja auch mal gucken, also mal, wie ist da eigentlich das Suchvolumen im Verhältnis zu meinen Wettbewerbern anders gelaufen? Ist das nicht das viel bessere Panel, als Leute auf der Straße zu fragen oder in jeder anderen Panel, was nicht Google oder Facebook heißt, zu fragen, wie denn eigentlich die Bekanntheit ist? Oder ist das einfach nur, dass die quantitative Information da erstmal nur der erste Schritt ist und ich danach noch weitere, eher qualitativ geprägte Informationen dann noch mit abfragen kann? Also, was sind eigentlich, wer beauftragt Marktforschung, sondern was wird eigentlich beauftragt? Was wollen die Leute wissen?
Ja, also du hast schon gesagt, also Brand Tracking ist natürlich ein sehr starker Use Case. Ja? Aber das ist eben nicht nur Awareness, sondern geht eben dann auch so ein bisschen tiefer. Ja? Also so ein bisschen so das Thema Brand Image, Brand Perception. Und das sind halt Sachen, die kannst du nicht irgendwie verhaltensbasiert erheben, ja, also es ist ja Behavioral Data, was man da nutzt und wir haben halt Think and Feel Data, was eben deutlich tiefer geht und einem auch so dieses wirkliche Konsumentenverständnis gibt, was für ein Marketier sehr entscheidend ist.
Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden für alle diejenigen, die halt eher aus der analytischen, rein quantitativen Welt kommen, was Think and Feel Data ist. Kannst du dafür mal ein Beispiel bringen? Weil das kennen die normalen Web-Analytics-Nerds, also denen ich auch eher ein bisschen näher stehe, das kennen die ja so nicht. Was sind
Think and Feel Data? Also, mach mal ein Beispiel. Also ganz plakativ, also ich sehe irgendwas bei ein Ad bei Facebook, weiß, Leute klicken da drauf. Ja, dann kann ich verhaltensmäßig sagen, okay, diese Ad funktioniert. Aber ich weiß nicht, warum es funktioniert. Ja, also ist es jetzt, weil ich Oreo als Marke einfach cool finde, weil da Lena Gerke halbnackt vielleicht die Oreo-Packung in die Hand in die Kamera hält. Ist es deshalb, weil ich den Claim so witzig finde? Oder finde ich einfach nur die Gewinnspiele, die Oreo macht, immer cool? Und ich denke mir, okay, wenn ich darauf klicke, habe ich vielleicht bessere Chancen, dieses Gewinnspiel zu gewinnen. Man muss halt schon verstehen, auch wie die Marke bei der Zielgruppe auch wahrgenommen wird. Ne? Also ich meine, am Ende des Tages kann man sagen, okay, Ziel erreicht, ja, am Ende des Tages, ne, die Kampagne performt, aber ich will ja auch verstehen, okay, wie sympathisch ist eigentlich meine Marke, ja, wie verstaubt ist meine Marke, werden quasi die Markenattribute durch diese Kampagne auch wirklich so kommuniziert, wie ich mir das gewünscht habe.
Also, was trauen die mir zu, was trauen sie mir nicht zu?
Genau, also So das ganze Thema Brandbuilding ist ja unfassbar wichtig. Da kann man nicht performancebasiert drauf gucken.
Das stimmt.
Weil du weißt am Ende des Tages gar nicht, okay, was sind eigentlich die entscheidenden Faktoren, die meine Brand zu der Brand machen, die sie ist.
Wer nutzt das dann? Also Markenwahrnehmung, Markenbekanntheit, wird das dann in die Kreation übertragen? Also wie geht es dann weiter mit der Erkenntnis? Kriegst du das mit?
Ja, genau. Also man hat dann so ein paar Brand-KPIs, ja, zum Beispiel, wie wird meine Marke wahrgenommen? Und dann kann ich natürlich gucken, okay, wenn meine Marke jetzt eher als qualitativ minderwertig irgendwie wahrgenommen wird, dann kann ich in der Kommunikation gucken und dann auch in der Kommunikation auch weiter aussteuern, dass ich sage, okay, hier müssen wir einen Schwerpunkt setzen in unserer nächsten Marketingkampagne und sagen, okay, wir müssen quasi den Qualitätsaspekt stärker in den Vordergrund stellen. Also, oder wenn, was wir auch häufig machen, ist, dass wir abfragen, okay, was sind eigentlich die USPs der Marke aus Sicht des Konsumenten. Und wenn dann der Konsument zum Beispiel nicht weiß, dass beim großen Fashion-Modehändler es ein kostenloses Rückgaberecht gibt, dann kann man im nächsten Schritt sagen, okay, das ist jetzt quasi ein essentieller Bestandteil der nächsten Marketingkampagne und das kommunizieren wir stärker nach außen. Ja? Also es geht da nicht nur darum, so ein bisschen die soften Faktoren, okay, wie findest du die Marke und wirklich jetzt auf dich sympathisch oder nicht, sondern eben auch ganz konkret, wird das verstanden, was wir eigentlich nach außen kommunizieren.
Also die USPs, die Übersetzung wird dann vermutlich in der Kreation, das geht vermutlich von Kampagne bis zum AdWords-Texting übersetzt. Ne?
Genau.
Also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, boah, die Bedeutung von Marke, das ist doch alles gar nicht, wird doch alles überbewertet. Heute kann man ja, also habe ich jetzt auch verstanden, Branding ist ja ganz klar messbar, auch als Conversion oder Micro-Conversion-Element kann man ja sehen, durchaus wie eine Marke gegen eine andere Marke bei gleichen Produkten, gleichen Preisen unterschiedlich performt. Ich kann messen mit meinen mir vertrauten Tools, dass das so ist. Ich kann nicht messen, warum das so ist und ich kann auch nicht mal andersweise dann nähern zu sagen, was müsste ich eigentlich verändern, damit das in Zukunft besser wird.
Exakt, ja.
Okay, cool. Wie geht das, oder gibt es noch weitere Anwendungen? Wir waren jetzt sehr stark beim Brand. Wie sieht das mit Produktweiterentwicklung aus? Ich denke, alles, was man sowieso online irgendwie in Experimente machen kann, wie keine User Experience und so, da würde ich keine Marktforschung für machen, sondern vermutlich eher so Packaging, Produkt. Und du hast vorhin auch sehr oft Pricing genannt.
Genau, also Marktforschung kommt, und das ist eben so der große Unterschied, glaube ich, zu dieser performancebasierten Betrachtung, der verhaltensbasierten Betrachtung. Der Großteil der Marktforschung passiert eben Pre-Launch. Da ist quasi, und das, alles, was danach kommt, ist so Tip of the Iceberg, aber da sind so viele Entscheidungsprozesse vorher. Ja, welche Produkte mache ich, wie gestalte ich sie aus, was sind die Features, die dieses Produkt braucht, wie gestalte ich die Marketingkampagne, Pricing ist ein wichtiges Thema. Und am Ende des Tages ist dann zu tracken, wie meine ganzen Entscheidungen eigentlich auch am Markt, ob meine ganzen Entscheidungen eigentlich am Markt auch funktionieren, ob ich viele Fehlentscheidungen getroffen habe, das ist dann quasi so ein bisschen so, ja, noch so eine leichte Optimierung am Ende, aber ist nicht das, was wirklich entscheidend ist für den Erfolg, sondern das sind die Entscheidungen, die eben vorher getroffen werden. Ja. Und unser Ziel ist so ein bisschen, dass jeder, der irgendeine Idee hat, ja, so wir gehen jetzt morgens joggen, ein Brandmanager geht joggen und sagen, okay, jetzt habe ich eine geile Idee. Und dann sagt er, okay, ich schaue mir den kurzen Pinio an und eine Stunde später habe ich ein repräsentatives Ergebnis auf dem Tisch. Es kann alles sein, ja. Also der denkt dann, okay, ich mache jetzt mal die Gerolsteiner Flasche, mache ich mal rund wie so eine Punica-Flasche. Mhm. So, okay, einmal kurz abtesten mit der Zielgruppe. Okay, funktioniert das? Passt das zur Brand oder nicht? Mhm. Also, dass quasi Marktforschung gar nicht mehr diese Schwerfälligkeit oder diese Hemmschwelle in den Köpfen der Entscheider verursacht, sondern dass Marktforschung quasi so ein Everyday-Tool wird.
Ja. Also Reduzierung der Komplexität und der Zugänglichkeit. Genau. Okay, cool. Lass uns mal jetzt 10 Jahre weiter, gut, 10 Jahre ist ja so ein willkürlich gewählter Zeitraum, aber ich will so ein bisschen auf die Zukunft dahin gehen. So, wir Marketeers, wir würden jetzt sagen, und das würde vermutlich auch auf jedem Pitch-Deck mit drauf, wir wollen keine Marktforschung, wir wollen Insights, wir wollen actionable Insights haben. Ne? Wir wollen ja nicht nur verstehen, was wir machen müssen, sondern wir wollen auch konkret wissen, wie wir was machen müssen. Wie wird das weiter noch fragmentierter? Also die Erkenntnisse, dass die kleinteiliger, schneller werden können und operationalisierbarer wird es. Also mal mir mal bitte eine Zukunft aus, wie jetzt euer Pfad weitergeht oder überhaupt der Pfad der Next Gen, New Gen der Marktforschung.
Ja, also ich glaube schon, die traditionelle Marktforschung wird es in Zukunft nicht mehr so geben, wie wir sie kennen, weil die sind auch viel zu schwerfällig. Und wahrscheinlich, was man in Zukunft mit Marktforschung verbinden wird, ist eher der Begriff Consumer Centricity. Mhm. Und natürlich gibt es so ein paar Entwicklungen. Man kann sagen, okay, ist serverbasierte Marktforschung, ne? Weil es ja so ein bisschen, es gab erst Paper and Pencil, dann gab es Festnetztelefon, dann gab es Online-Panels, wir machen es jetzt mobile. Mhm. Ist das am Ende des Tages noch die Methode, wie Marktforschung in 10 Jahren gemacht wird? Oder gibt es dann wiederum andere Methoden? Ja, kann man sich fragen. Also wir haben da auch ein paar Ideen.
Ist die Panel-Welt da überhaupt die, also brauche ich irgendwann ein Panel, also sag einen Auszug, oder kann ich nicht irgendwann zum Beispiel mit einer, Facebook-Begriff, nimmt ja mit dem Begriff der Custom Audiences, kann ich denn so einen großen Audience-Begriff graben, dass ich zum Beispiel die Gesamtheit einer Zielgruppe, die sich entweder jemals schon mal mit meinem Produkt auseinandergesetzt hat, also Interessenten oder gar Kunden, dass ich die ständig mit hinzuziehen kann? Und wenn ja, ist das nicht etwas, was mir eher später mal eine Facebook oder eine Google anbieten kann. Kann man auch in so eine Richtung weiterdenken, oder ist das unwahrscheinlich?
Also es gibt schon so Ideen, weil es ist ja alles, was diese serverbasierte Marktforschung ist, immer so eine push-basierte Marktforschung. Mhm. Das heißt, man geht zum Kunden, zur Zielgruppe und fragt irgendwas nach und man hält dann die Antworten. Mhm. Und auch da gibt es natürlich immer eine gewisse Hemmschwelle, weil ich muss natürlich irgendwie einen Fragebogen konzipieren, ich muss überlegen, was will ich eigentlich wissen, statt zu sagen, ich gucke einfach mal und mir wird gesagt, was für mich interessant ist. Mhm. Ja, weil wenn ich nicht weiß, wonach ich fragen soll, weiß ich auch nicht, bekomme ich die Insights, die für mich relevant sind, auch nicht unbedingt. Das heißt, irgendwann kann man überlegen, okay, ist quasi eine pull-basierte Marktforschung eher die Zukunft. Ne, dass man irgendwann, und natürlich gibt es ja solche Player wie Facebook oder Google, aber ich glaube, die haben auch nicht so viele Daten wie wir, in dem Sinne, dass wir halt pro User über 3000 Meinungen erheben. Also wir haben schon extrem komplexe Profile.
Ja, und vor allem, das ist auch die Frage, habe ich diese Erkenntnisse dann exklusiv, wenn ich zu diesen Playern gehe, oder zahle ich sie nicht mit dem ganzen Markt?
Genau, das ist nochmal eine andere Frage, aber natürlich kann man dann überlegen, okay, gibt es irgendwann so eine Art Google for Brands, wo ich da einfach reingehen kann, sagen kann, okay, ich bin jetzt hier Gerald Steiner, guck mir mal die Gerald Steiner Konsumenten an und guck mir einfach über alle Kategorien hinweg, wie die sich verhalten, und benchmark das dann vielleicht auch mit anderen Brands und kann dann sehr explorativ quasi gucken, okay, wie tickt meine Zielgruppe.
Ja, also ich glaube, Similar Web, also wie ein Outside-In-Tool, wie ein Similar Web für Brands.
Nur nicht. Genau, so ähnlich. Also ich glaube, das ist schon eine Richtung, in die es irgendwann gehen kann und gehen wird. Für uns natürlich auch extrem groß. Wir versuchen ja quasi, dadurch, dass wir, wie gesagt, Kosten und Zeit aus der Marktforschung nehmen, auch die situative Marktforschung einfach auch wie sagt man?
Du kannst auch eine andere Sprache verwenden.
Spannend. Nee, also das situative Marktforschung eigentlich das sein, das wird, wie in Zukunft Marktforschung gemacht wird, ja? Und dadurch, dass wir jetzt auch erstmals Marktforschung zu den ganzen SMBs ermöglichen, den ganzen kleinen mittelständischen Unternehmen, weil es eben diese Kostenhemmschwelle nicht mehr gibt. Oder auch sagen, dass wir mobile sind, dass wir Marktforschung auch in den Märkten ermöglichen, wo es vormals eben gar keine Marktforschung gab. Ja, das sind die ganzen Mobile-Only-Märkte, wo Desktop-basierte Marktforschung, also Online-Panels, einfach nicht funktionieren. Mhm. Und was wir natürlich auch versuchen, ist, dass wir, wie schon eigentlich gesagt, dass wir Marktforschung auch innerhalb der Unternehmen einfach demokratisieren. Mhm. Ja, also, dass wir wirklich jeden Bereich zur Marktforschung machen. Also ich glaube, das ist schon so die Entwicklung, die es jetzt schon gibt. Und dann kann man irgendwann natürlich auch überlegen, okay, welche Methodik wird es eigentlich in Zukunft sein? Und natürlich auch das Thema Location-Based Research oder Location-Based Marktforschung, ja, dass man irgendwie gedacht, da geht irgendjemand in irgendeinen Shop oder ist auf irgendeinem Event und wir können dann situationsbezogen dann auch genau in dem Moment die Konsumenten befragen oder auch Werbeeffizienz von ATL-Kampagnen messen. Mhm. Ja, also wir haben dann das Bewegungsprofil und können, das hier immer noch so eine kleine Blackbox, und können dann gucken, okay, der ist an diesem Plakat fünfmal vorbeigelaufen, hat er jetzt eigentlich einen erhöhten Purchase Intent oder ist er eigentlich eine erhöhte Brand Awareness oder geht das komplett unter?
Okay, ich verstehe diese Situative so, das ist ja wie ein Mashup aus verhaltensbasierten Datenpunkten, also eine Geolocation, die du gerade genannt hast, die zum Beispiel mit einem Out-of-Home-Kontakt irgendwie zusammenlaufen können und dann dem Trigger, dass ich dann in diesem Moment dann frage, hey, wie nimmst du das wahr? Hast du das wahrgenommen?
Genau.
So.
Genau.
Okay, cool. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt über eine Welt, die mir zum einen so ein bisschen, so der ich ein wenig mit Misstrauen begegnet bin. Aber ich habe auch deutlich besser verstanden, wie dieser Anwendungsfall von Marktforschung sich jetzt deutlich mehr auf die aktuellen Möglichkeiten und auch Chancen jetzt fokussiert. Ja. Im Verhältnis zu dieser eher tradierteren Welt, die ich noch als
Studierende. Ja, und das ist wirklich auch so ein educational Thema, was wir natürlich gerade haben. Ja? Also wir müssen erstmal in den Köpfen auch Marktforschung ganz anders verorten und die Entscheider und die Unternehmen erziehen und denen beibringen, okay, was bedeutet eigentlich Marktforschung in Echtzeit? Also welche Möglichkeiten habe ich damit eigentlich? Also das ist ja ein ganz andere Art des Arbeitens. Ja,
diese Echtzeit, also dieser nahezu Always-On-Aspekt.
Genau.
Spektakulär. Meine Abschlussfrage, Jonathan, wie hältst du dein Wissen frisch, du persönlich als Unternehmer, Mensch,
persönlich als Unternehmer,
Experte?
Also unternehmerisch hole ich mir recht viel Inspiration über EO, das ist so ein Unternehmernetzwerk. Das finde ich immer sehr inspirierend. Und was so die neuesten Tools angeht, da bin ich echt eher so ein Late Adopter. Und da ist unser COO, der Max, derjenige, der quasi das Ohr an den neuen Innovationen ist. Ja. Und da hole ich mir dann die Dinge. Aber ich bin da immer sehr abhängig von ihm, muss ich gestehen.
Habt ihr das irgendwie strukturiert oder macht ihr das so impulsiv, wenn er irgendwas entdeckt hat, dass er dann rumläuft?
Also der Max kennt irgendwie mal jedes Tool und guckt sich alles an und kennt alles und liest auch sehr viel, hört auch deinen Podcast.
Schöne Grüße.
Richtig aus. Wenn er dann irgendwann von irgendwas überzeugt ist oder ich ihm sage, okay, gibt es dafür nicht ein Tool, und dann schickt er mir direkt einen Link und sagt, okay, das ist gerade das Beste auf dem Markt, weil er schon die anderen irgendwie getestet hat.
Gibt es oder gab es Messenkongresse, die sich explizit diesem Marktforschungsthema irgendwie gewidmet haben? Ich habe das Gefühl, es gibt immer diese Inhouse-Messen der großen Institute, aber das Gefühl, dass es irgendwie, kommt mir immer vor wie so ein Alchemistentreffen.
Ja, ist es auch. Also es gibt die berühmt-berüchtigte Research and Results in München einmal im Jahr. Und jetzt, das soll nicht despektierlich klingen, aber das Durchschnittsalter ist dann schon gefühlt 50 plus. Ja?
Ich ahne was. Ich habe so ein Bild vor Augen.
Und ist dann eher so ein bisschen so ein Klüngeltreff. Da treffen sich alle, ne? Panel-Provider, die Institute und so. Mhm. Und sind auch jedes Jahr die gleiche. Wir sind auch da. Mhm. Und aber die Innovationsbereitschaft in der Branche ist schon nicht besonders hoch. Also haben wir auch gerade gemerkt, als wir gestartet haben mit Opinio, da könnte man ja eigentlich auch als Branche sagen, okay, cool, da kommt jetzt mal so ein Junger mit 20-Jähriger und sagt, er revolutioniert die Marktforschung. Let's give it a shot, hören wir uns mal an. Aber da gab schon eher viele Ressentiments, die haben gesagt, okay, also was will der hier? Smartphones sind irgendwie noch UFOs und
es gibt ja auch einen quantitativen Indikator, also ohne dass ich jetzt wieder den Bogen zum Anfang des Gesprächs ist, aber es gibt ja auch ein paar börsennotierte große Player, da sieht man ja, dass die, sagen wir mal, die haben jetzt nicht so sehr von der Entwicklung partizipieren können, die der allgemeine Marketing, insbesondere im Digital Space, irgendwie genommen hat. Ne? Die stagnieren ja eher, bis sie so teilweise deutlich rückläufig sind. Das spricht eher dafür, dass auch so die Budgetbereitschaft, Zahlungsbereitschaft im Gesamtmarkt für diese traditionellen Player nicht größer wird.
Genau, und die müssen sich natürlich irgendwie auch neu erfinden, aber kannibalisieren dann dadurch natürlich auch, wenn sie so eine Lösung wie Pinio hätten, kannibalisieren die natürlich auch ihr eigenes Business. Ja, ja. Die haben natürlich diesen riesen Wasserkopf, den sie irgendwie finanzieren. Das sind eben die ganzen Consulting-Dienstleistungen. Und wir automatisieren das Ganze. Und wenn die dann so eine Lösung wie die unsere hätten, hätten die eine ganz andere, hätten gar keine Daseinsberechtigung oder einen großen Teil gar keine Daseinsberechtigung mehr.
Ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir quatschen. Ich glaube, was dann irgendwann mal vielleicht auffallen würde, ist, dass wir keinen Vertreter der alten Welt am Tisch haben oder Vertreterin der alten Welt am Tisch haben. Aber vielleicht, wenn das jemand hört und sich angesprochen fühlt, vielleicht gibt es auch mal die Möglichkeit, dass man so mal so ein
Roundtable machen. Also
ja, ich habe sich trauen.
Natürlich bewusst ein paar Aussagen sind auch etwas provokant, aber das ist ja auch mal.
Ja, das ist total in
Ordnung. Ist ja auch immer nicht schlecht.
Es dient ja der Transparenzfindung, ne? Und ich finde das total in Ordnung, wenn du also durchaus pointierst, hier formulierst, sollen ja auch alle irgendwie verstehen. Aber das wäre der Fairness halber, müsste man vielleicht auch mal im Dialog sozusagen alt gegen neu oder so machen. Ja. Und das dann wirklich beidseitig irgendwie diskutieren. Aber
bin ich sofort dabei.
Super. Gerne. Mir kann es ehrlich gesagt egal sein. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, aber ich wie gesagt, ich fremdel ganz dramatisch mit dieser Welt. Es hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet, welche Chancen es da gibt. Verstehe so mehr. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen wahnsinnig viel Erfolg. Wir sehen uns sowieso wieder, aber vielleicht können wir dieses Gespräch nochmal in größerer Runde fortsetzen. Also Blut habe ich auf jeden Fall schon mal geleckt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonathan.
Vielen Dank.